Heute beginnt eine neue Predigtserie. Nachdem ich vor 2 Wochen meine Predigtserie in Nehemia abgeschlossen habe, möchte ich heute mit einem neuen Bibelbuch beginnen, mit einem Brief diesmal. Wir wandern ein ganzes Stück durch die Bibel, und zwar bis zum Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist ja von seinem Charakter her sehr, sehr praktisch, denn es geht um die ganz konkrete Anwendung unseres Glaubens. Also es haben manche gesagt, es ist kein sehr theologischer Brief. Wir werden sehen. Also ich denke, er ist auch theologisch, aber er ist auch vor allem praktisch. Ich denke, man könnte sagen, dass Jakobus ein Pastorenherz hat. Wir haben die Serie, und ich sage extra wir, ich habe nämlich ein bisschen Mithilfe bekommen, Kreative. Wir haben diese Serie benannt Tatmotiv Glaube. Genau, Tatmotiv Glaube, also miteinander verbunden, das Motiv für unser Tun, der Glaube. Und wenn man so an das Wort Motiv denkt, dann versteht man, das geht um innere Beweggründe. Und der primäre Beweggrund für all das, was wir tun und wie wir denken, ist ja unser Glaube an Jesus Christus. Jakobus geht es aber vor allem darum, was der Glaube in uns bewirkt. Und da können wir so eine Äußerung machen, nämlich echter Glaube zeigt sich immer in einem veränderten Leben. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist, sehen wir das auch bei uns selbst? Und ich finde, das ist hilfreich, dass wir das so sehen. Denn immer wieder kommen ja Gläubige in diese Situation, dass sie sich selber die Frage stellen, bin ich eigentlich wirklich errettet? Ist mein Glaube wirklich echt? Bin ich wirklich Kind Gottes? Und ich denke, die Frage ist durchaus berechtigt. Die dürfen wir uns auch mal stellen. Ist das wirklich echt? Natürlich, die Errettung, unsere Errettung basiert auf einer Glaubensentscheidung, auf unserem Glauben an Jesus Christus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Aber es ist natürlich auch wichtig für uns, einfach ganz subjektiv zu sehen, dass etwas in unserem Leben passiert, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er uns verändert. Denn wir sind ja eine neue Schöpfung. Gott hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und diese neue Schöpfung hat ein neues Leben. Und dieses neue Leben sollte neue Lebenszeichen zeigen, verändertes Leben zeigen. Wir sollten wachsen und uns verändern. Deshalb zeigt sich echter Glaube auch eben in einem veränderten Leben. Naja, und das kann man sehen, das können andere sehen, aber das können vor allem wir selber sehen, wenn Gott in uns wirkt und an uns wirkt. Gut, da das die erste Predigt in dieser Serie ist, möchte ich einfach mal noch ein wenig Zeit mit ganz allgemeinen Bemerkungen im Zusammenhang mit dem Jakobusbrief verbringen. Da gibt es einiges, das wir wissen können, und diese Punkte sind, ja, die werden jetzt einen relativ längeren Teil in Anspruch nehmen, aber die Tatsache ist einfach, dass wir diese Informationen gut gebrauchen können für die Predigtserie, weil sie einfach eine sehr gute Grundlage legen und wir einfach verstehen, ja, was für einen Brief wir vor uns haben. Zusammen mit dem ersten und zweiten Petrusbrief, dem ersten, zweiten und dritten Johannesbrief, Judas und Hebräer, gehört der Jakobusbrief zu den sogenannten allgemeinen Briefen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, allgemeine Briefe. Allgemein deshalb, weil er eben nicht an eine bestimmte Gemeinde oder an eine einzelne Person geschrieben ist, sondern an eine Gruppe von Menschen, an einem Ort, den wir nicht genau kennen. Also wir haben ungefähr eine Idee, aber wir wissen nicht genau, an welchen Ort. Also steht nicht da Römerbrief oder es steht auch nicht Timotheusbrief oder Titus, sondern es ist halt einfach der Jakobusbrief, ein allgemeiner Brief mit einer Reihe anderer Briefe zusammen. Diese allgemeinen Briefe hatten im Kanon von Gottes Wort einen etwas, ja, ich würde sagen, einen etwas unklaren Stand in den ersten Jahrhunderten im frühen Christentum. Zusammen mit der Offenbarung gehörten sie zu den letzten Schriften, die dem Kanon, also dem gesamten Neuen Testament, allen Büchern des Neuen Testaments hinzugefügt wurden. Wie ihr wisst, hat es ja eine Zeit gedauert, bis der Kanon, also bis alle Bücher des Neuen Testaments zusammengefügt waren und eben das Neue Testament ausmachten. Es brauchte eine Zeit, bis sich die Christen geeinigt haben, welche Bücher tatsächlich in den Kanon gehören und welche nicht. Unumstritten waren einige Bücher in der Bibel, und zwar die Evangelien waren immer unumstritten, dass sie in den Kanon gehörten. Dann die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe, die Pastoralbriefe und der erste Johannesbrief. Also bei denen gab es keine Zweifel, die gehören in den Kanon des Neuen Testaments. Ich lese euch jetzt mal einen kleinen Abschnitt aus dem Lexikon vor. Zu Beginn waren die einzelnen Schriften des Neuen Testaments in christlichen Gemeinden unabhängig voneinander im Umlauf. Eine erste Sammlung stellt vermutlich das Corpus Paulinum dar, denn es ist bekannt, dass gegen Ende des ersten Jahrhunderts paulinische Briefe zusammengefasst worden sind, um sie zu erhalten. Die formale Kanonisierung, also diese Aussage, ja, also diese Bücher bilden den neutestamentlichen Kanon. Die formale Kanonisierung des Neuen Testaments fand im 4. Jahrhundert statt. Als wichtigstes Schreiben in der Geschichte des neutestamentlichen Kanon gilt dabei der 39. Osterbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrinaos aus dem Jahr 367, der die bis heute in allen christlichen Kirchen anerkannten 27 Schriften des Neuen Testaments aufzählt und als für die Kirche verbindlich einstuft. Also spätestens da war eben auch der Jakobusbrief Teil des neutestamentlichen Kanons. Und das war dann auch der unbestrittene Stand bis eben zur Reformation. In der Reformation gab es dann wieder Fragen an den Kanon des Neuen Testaments. Wie vielleicht einige von euch wissen, hatte Luther so seine Probleme mit dem Jakobusbrief und er bezeichnete ihn als eine strohene Epistel, weil der Brief nach seinem Verständnis die Rechtfertigung aus Werken anstatt aus Glauben lehrte. Und das ist auch der Grund, warum Luther die ursprüngliche Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher änderte. Und er schob einfach den Jakobusbrief und auch den Hebräerbrief ganz ans Ende des neutestamentlichen Kanons. Ich habe mir gedacht, weil ihr das schon mal gehört habt, wollte ich euch das auch mal im Originaltext zeigen. Das steht nämlich so in dieser Form im Anhang, also Anhang und Dokumente zur Wittenberger Lutherbibel von 1545. Ich lese euch das mal vor. Summa, also zusammengefasst oder letztendlich, Sankt Johannes Evangelium, seine erste Epistel, Sankt Paulus Episteln, sonderlich die zu den Römern, Galatern, Ephesern und Sankt Peters erste Epistel, das sind die Bücher, die dir Christus zeigen und alles lehren, was dir zu wissen not und selig ist, obschon du kein ander Buch noch Lehre nimmer sehest und hörest. Darum ist Sankt Jakobus Epistel eine recht strohene Epistel gegen sie, denn sie doch kein evangelische Art an sich hat. So hat er das gemeint. Oder er meint damit nicht, wir müssen das richtig verstehen, er meint damit nicht, Jakobusbrief gehört möglicherweise nicht in den neutestamentlichen Kanon, sondern er sieht ihn einfach nicht als Teil der, also dessen, was er als die Hauptbücher des Neuen Testaments bezeichnet, die wichtigen Hauptlehren beinhalten. Und damit sind eben hauptsächlich die paulinischen Briefe gemeint. Also das müssen wir einfach hier richtig sehen. Er vergleicht den Jakobusbrief mit den Briefen von Paulus, ja, und ordnet ihn einfach etwas weiter unten an. Gut, ich würde sagen, Luther ist da ein ganz klein wenig zu weit gegangen. Und es war ihm einfach wichtig, die Rechtfertigungslehre, das wissen wir, war ihm wichtig. Und die hat er auch herausgestellt. Und deswegen war eben für ihn der Jakobusbrief nicht ganz so gewichtig, würde ich mal sagen. Und zudem kommt auch noch, dass ich glaube, dass Luther in der Zeit den jüdischen Charakter dieses Briefes nicht so ganz nachvollzogen hat. Anders sieht man das zum Beispiel bei Jean Calvin. Der auf der anderen Seite akzeptierte die Autorität des Jakobusbriefes. Er harmonisierte die Lehre von Paulus und Jakobus, was die Rechtfertigungslehre angeht. Und das ist genau das, wie wir auch an den Jakobusbrief herangehen wollen. Ausgewogen. Gut, dann wollen wir mal zusammen den ersten Vers lesen. Und der erste Vers ist gleichzeitig auch die Einleitung zu dem ganzen Brief. Hier heißt es: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also das ist eine ganz, ganz typische Grußformel oder eine ganz, ganz typische Einleitung in ein Schreiben in der Antike, in der damaligen Zeit. Hier nennt der Verfasser zunächst einmal sich selbst, dann die Empfänger des Briefes und dann folgt dieser Gruß. Ich habe mir mal überlegt, wie würden wir das machen? Okay, also wir würden das so machen. Wenn ich zum Beispiel Rolf schreibe, das tue ich öfters mal. Lieber Rolf, ich hoffe, es geht dir wieder besser. Ich wollte dir unbedingt noch sagen, was die Diakone nun schon wieder gemacht haben. Liebe Grüße und Gottes Segen, Oliver. So würden wir das machen. Ja, wir würden erst den Empfänger nennen, dann würden wir sagen, dann würden wir den Inhalt nennen und ganz am Ende würden wir dann unsere Grüße anhängen und den eigenen Namen. Aber in der Artikel war das anders. Da kam der Absender zuerst, dann der Empfänger, dann die Grüße gleich zu Beginn des Schreibens. Die Frage ist, warum? Warum haben die gleich am Anfang alle wichtigen Informationen genannt? Genau, weil früher Schreiben meistens aufgerollt wurden. Und wenn man dann beginnt mit dem Schreiben, wenn man die Rolle öffnet, möchte man gleich die wichtigsten Informationen wissen. Man möchte gleich wissen, an wen das geschrieben ist, von wem der Brief kommt. Naja, und die Grüße, das ist dann halt einfach noch die Nettigkeit, die dann da hinzukommt. Jakobus nennt sich ganz klar, also ist gleich das erste Wort des Briefes, auch im Griechischen, nennt sich als Verfasser des Briefes. Gut, jetzt müssen wir aber sagen, welcher Jakobus? In Gottes Wort gibt es, also im Neuen Testament, gibt es vier Jakobusse. Ist das der Plural von Jakobus oder muss man sagen Jakobi? Es gibt vier Männer mit dem Namen Jakobus im Neuen Testament und die Frage ist einfach, welcher davon ist es? Es gibt da einmal Jakobus, den Sohn des Zebedäus, der ist uns bekannt, das ist Markus 3,17 zum Beispiel, einer der 12 Apostel, Bruder des Johannes. Er gehörte zu diesem inneren Kreis von Jesus' Jüngern. Er war einer der Donnersöhne. Ja, er war bei ganz vielen Dingen mit dabei, zusammen mit Johannes und eben auch Petrus. Das war Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Dann gibt es einen Jakobus, den Sohn des Alpheus. Auch er war einer der 12 Apostel und wurde, weil er eben ein zweiter Jakobus war, unter den 12, wurde er auch als der Jüngere bezeichnet. Könnt ihr nachlesen, und zwar in Markus 15,40. So, und dann gab es eben auch noch einen weiteren Jakobus, nämlich den Vater des Judas Iskariot. Also ich denke, der wird es nicht gewesen sein. Und dann gibt es noch einen, und der ist ein sehr wahrscheinlicher Kandidat, nämlich Jakobus, den Halbbruder des Herrn. Ja, auch da wieder eine Belegstelle, Galater 1, Vers 19. Gut, man könnte natürlich auch sagen, dieser Brief könnte noch von einem weiteren Jakobus geschrieben worden sein, der gar nicht im Neuen Testament vorkommt. Also nochmal wieder ein neuer Mann, eine neue Person, ein neuer Jakobus. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn der Brief beginnt einfach mit Jakobus, dann gibt es noch ein paar Dinge, die erwähnt werden, aber er wird nicht vorgestellt. Wir müssen also davon ausgehen, dass dieser Jakobus, der den Brief schreibt, dass der sehr bekannt war in der damaligen Zeit. Und damit ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es noch eine neue Person ist, ein fünfter Jakobus sozusagen. Und zwei der Kandidaten, also ich hatte ja einen schon genannt, nämlich der Vater von Judas Iskariot und Jakobus, der Sohn des Alpheus, glaube ich. Das sind also auch sehr unbekannte Personen, die werden nur einmal erwähnt im Neuen Testament. Auch die werden es nicht sein. Bleiben dann eben noch zwei sehr, sehr bekannte Männer, die Jakobus heißen, nämlich einmal der Sohn des Zebedäus und eben auch der Halbbruder des Herrn, der auch Jakobus hieß. Gut, da muss man wieder gucken, wann sind die gestorben, wie ging das weiter in der Geschichte. Tatsache ist, dass Jakobus, der Sohn des Zebedäus, einer der 12 Apostel, bereits im Jahr 44 als Märtyrer starb. Der wird es nicht sein. Damit bleibt noch Jakobus übrig, der Halbbruder des Herrn. Und das passt auch sehr gut. Und die Kommentatoren stimmen alle überein, also alle Konservativen, alle bibeltreuen Ausleger, die ich gelesen habe, sagen alle, es ist Jakobus, der Halbbruder des Herrn, der diesen Brief geschrieben hat. Und das bestätigt auch das Zeugnis der Kirchenväter. Also gehen wir davon aus, er ist der Autor dieses, der Verfasser dieses Briefes. Das ist eine Information, die wir hier erhalten. Naja, und umso vielsagender ist die Tatsache, dass Jakobus sich nur selbst als Jakobus bezeichnet und dann noch sagt, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Immerhin war er der Halbbruder des Messias, der Halbbruder von Jesus Christus. Also wenn ich Jakobus gewesen wäre, das hätte ich doch erwähnt. Ja? Also ich bin Jakobus, ihr wisst schon, der Jakobus, der mit Jesus verwandt ist, der Halbbruder von Jesus. Also ich meine, das ist doch das, was wir tun. Ja? Wenn wir schreiben, dann nennen wir unsere Leistung oder die Dinge, die uns bekannt machen. Aber das tut er hier nicht. Und so können wir sehr, sehr schnell erkennen, ja, was seine Herzenshaltung war. Wir können sagen, dass Jakobus eine demütige Person war. Sich gar nicht genau vorzustellen, sondern einfach nur sich als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus zu bezeichnen. In 1. Korinther 15, Vers 7 wird übrigens ausdrücklich erwähnt, dass Jesus Christus Jakobus persönlich erschienen ist nach der Auferstehung. Es ist denkbar, dass er auch zu diesem Zeitpunkt erst zum Glauben kam. Er war zur Zeit, zu Jesus' Lebzeiten, war er noch nicht gläubig. Er ist erst später zum Glauben gekommen, auch ganz interessant. Und später wurde er dann zu dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Das sehen wir an vielen Stellen. Ich sage euch nur mal zwei, zum Beispiel Apostelgeschichte 15 ab Vers 13 und weitere Verse oder auch Kapitel 21, Vers 18 und die weiteren Verse. Gut, und dann zu den Empfängern des Briefes. Hier heißt es, die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass der Brief an Juden geschrieben ist, die gläubig waren, die an Jesus Christus als ihren Messias glaubten. Und sie waren in der Zerstreuung, das ist das griechische Wort Diaspora. Sie waren also ganz eindeutig aus Israel vertrieben worden, sie waren verfolgt worden und sie hatten sich jetzt unter die Völker, unter die Nationen verstreut. Das alles passt sehr gut zu der Situation der Gemeinde in den ersten Jahren nach der Kreuzigung, also in den ganz, ganz frühen Jahren des Christentums. Gottes Wort erwähnt übrigens nicht Jakobus Tod, aber der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, ein Jude, der erwähnt den Tod von Jakobus, dem Halbbruder des Herrn. Und zwar datiert er den Tod auf das Jahr 62 nach Christus. Arnold Fuchtenbaum schreibt, dass Josephus den Märtyrertod des Jakobus als einen der Gründe, vielleicht einen der Hauptgründe für die Zerstörung Jerusalems ein paar Jahre später nennt. Und das ist sehr interessant, dass ein Jude, der nicht wirklich an Jesus als Messias glaubte, dennoch Jakobus diese große Bekanntheit, auch diesen Einfluss zusprach und sagte, dass der Grund, dass er als Märtyrer gestorben ist durch hohepriesterliche Entscheidung, dass der ein Hauptgrund dafür war, dass später, ein paar Jahre später, Jerusalem zerstört wurde. Gut, der Jakobusbrief muss natürlich dann eindeutig vor dem Jahr 62 geschrieben worden sein. Die meisten bibeltreuen Ausleger kommen allerdings zu einem noch deutlich früheren Datum des Briefes. Und zwar auf eine Zeit etwa zwischen 45 und 48 nach Christus. Das heißt dann auch, es ist der früheste Brief, überhaupt das früheste Buch im Neuen Testament. Und damit ist natürlich auch der starke jüdische Charakter des Briefes zu erklären, denn in der Zeit gab es primär nur jüdische Gläubige. Ja, also auch das ist einfach eine wichtige Tatsache hier an der Stelle. Und wir können daraus auch entnehmen, dass Jakobus den Brief höchstwahrscheinlich aus Jerusalem schrieb, weil es genau da ist, wo er wirkte, wo er tätig war, als Leiter der Gemeinde. Und ein kleines Extra, in 1. Korinther 9, Vers 5 erfahren wir auch noch, dass Jakobus verheiratet war. Passt vielleicht zum heutigen Valentinstag. Gut, das war jetzt eine recht lange Einleitung, aber das hilft uns einfach, den Jakobusbrief einzuordnen. Und viele der Fakten werden nochmal irgendwie in dieser Serie wiederkommen, die werden uns wichtig werden. Also gerade auch dieser jüdische Charakter des Briefes ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch einige andere, auch diese Verfolgungslage zum Beispiel. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Predigttext. Keine Angst, drei Verse, drei Punkte. Drei Verse. Ja, wir sind nicht im Alten Testament, wo man mit 30 Versen eine Predigt füllen darf, sondern drei Verse, drei Punkte. Also wie gesagt, Jakobus schreibt hier an Gläubige, die verfolgt wurden und die gelitten hatten, die sich in schwierigen Situationen befanden. Aber auch in unserem Leben gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Das ist einfach unser Leben. Beziehungen brechen auseinander, Familien geraten in Streit, Krankheiten kommen und schränken uns ein, Unfälle passieren, Menschen, denen wir nahestehen, sterben, manche verlieren ihren Arbeitsplatz, andere warten auf einen Arbeitsplatz, wir werden von anderen Menschen enttäuscht, Sünde in unserem Leben zieht uns herunter. All das gehört zu unserem Leben. Und manchmal erscheinen uns diese Situationen völlig hoffnungslos und ausweglos. Aber wir müssen uns einfach an den Gedanken gewöhnen. Das ist Teil unseres Lebens hier auf der Erde, das ist Teil auch unserer Nachfolge. Aber im Gegensatz zu ungläubigen Menschen, im Gegensatz zu denjenigen, die Jesus Christus noch nicht kennen, die das ja auch erleben, haben wir einen Herrn, der uns helfen möchte, und der uns durch diese Situationen hindurchtragen möchte. Wenn wir auf ihn schauen und unsere Sorgen auf ihn legen, wird er uns helfen, wird uns hindurchtragen. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie es jedem Einzelnen von euch geht, bei vielen weiß ich es zumindest. Aber der eine oder andere mag sich jetzt sagen, okay, also eigentlich geht es mir heute Morgen gar nicht so schlecht. Eigentlich habe ich keine Probleme im Moment. Gut, Gott sei Dank hast du im Moment keine Probleme. Aber das ist doch ein hervorragender Zeitpunkt, um dich jetzt vorzubereiten auf die Zeiten, in denen Schwierigkeiten kommen werden. Jetzt ist die beste Zeit, sich vorzubereiten. Am besten anhand dieses Bibeltextes. Wie können wir auf richtige Weise mit schwierigen Zeiten und Krankheiten und Leid umgehen? Das ist die Frage hier. Das ist die Frage, die Jakobus im gesamten ersten Kapitel stellt. Aber wie gesagt, wir sind nur in den ersten vier Versen. Er beginnt mit der wichtigen Frage, wie wir über Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben richtig denken können. Darum geht es. Richtig denken über Schwierigkeiten und Leid in unserem Leben. Ich lese die Verse 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Der erste Punkt ist, das Erste, was wir tun sollen, ist, siehe deine Schwierigkeiten als Grund zur Freude. Okay? Also, Jakobus beginnt hier gleich schon mit einem ziemlichen Hammer, oder? Wer freut sich schon über Versuchungen in seinem Leben, über Leid, über Krankheiten, über solche Dinge? Gute Frage. Also zuerst sollten wir festhalten, dass Jakobus hier zu Gläubigen schreibt. Er sagt hier Brüder und durch seinen ganzen Brief hindurch spricht er immer von Brüdern, manchmal sogar von den geliebten Brüdern gemeint sind, Brüder und Schwestern. Heute würden wir sagen Geschwister, Geschwister im Herrn. Ja, an die schreibt er. Also wer Jesus Christus noch nicht in seinem Leben aufgenommen hat, der wird das hier nicht verstehen können, nicht nachvollziehen können. Und für den werden die Aussagen von Jakobus geradezu unsinnig sein. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas erwarten? Aber für uns sind das geistliche Perlen. Für uns sind das unglaublich ermutigende, aufbauende Wahrheiten in Gottes Wort. Gut, dann schreibt Jakobus hier von mancherlei Versuchungen. Also mancherlei bedeutet verschiedene oder verschiedenartige. Wir alle erleben Versuchungen, aber deine sind anders als meine. Verschieden in unserem Leben, aber auch verschieden untereinander, verschiedenartige Versuchungen. Aber trotz dieser unterschiedlichen Schwierigkeiten in unserem Leben gibt es doch einen Weg, damit richtig umzugehen. Und den zeigt uns Jakobus hier. Gut, dann ist da noch die Frage, was Jakobus eigentlich mit Versuchungen meint. Also meint er damit das, was wir normalerweise als Versuchungen verstehen? Also das Dinge in unserem Leben, die uns versuchen zu sündigen, meint er das? Gut, oder meint er vielleicht Anfechtungen, wie soweit ich weiß Schlachter übersetzt? Ja, was ist gemeint? Versuchungen oder Anfechtungen? Das sind ja unterschiedliche Dinge. Also grundsätzlich kann das Wort, das griechische Wort, das hier verwendet wird, nämlich peirasmois, also Plural, sowohl Versuchungen meinen, so wie wir das verstehen, als aber auch Glaubensprüfungen oder Schwierigkeiten und Anfechtungen. Ich habe eine ganz gute Bibelsoftware, die uns das so ein bisschen darstellen kann. Also wenn ihr hier seht, das ist die Verwendung dieses griechischen Wortes peirasmos, das ist die Singularform. Tatsächlich kann dieses Wort mit diesen 21 Vorkommen, die hier angezeigt werden, sowohl Versuchen bedeuten, als auch Schwierigkeiten und Anfechtungen und eben auch Prüfungen. Ein Wort und diese drei Bedeutungen. Okay, was machen wir jetzt damit? Ja? Welche ist denn jetzt hier gemeint? Wie finden wir das heraus? Naja, die Tatsache ist, wir müssen einfach nach dem Zusammenhang entscheiden, welches Wort genau in diesem Zusammenhang jeweils gemeint ist. Ich bin der Meinung, dass Jakobus hier von Anfechtungen oder Prüfungen spricht, also Schwierigkeiten in unserem Leben. Nur ein paar Verse weiter benutzt er das gleiche Wort auch in der Verbform und meint damit Versuchungen, so klassisch, wie wir das verstehen. Je nach Zusammenhang müssen wir dieses Wort einordnen. Gut, aber jetzt kommt es. Jakobus sagt uns, dass wir die Schwierigkeiten in unserem Leben für lauter Freude halten sollen. auch dieses Wort, gerade auch das Wort lauter, ist ganz interessant für uns, das uns ein bisschen genauer anzuschauen. Es kann bedeuten völlige oder auch reine, im Sinne von reine Freude. Wir sollen Schwierigkeiten und Anfechtungen, vielleicht Prüfungen in unserem Leben, als reine Freude betrachten. Wie soll das gehen? Wenn ich vom Arzt eine ungünstige Diagnose erhalte, wenn ich einen Anruf von meiner Mutter erhalte, deinem Vater ist etwas passiert, wenn ich auf eine wichtige Nachricht warte und sie kommt einfach nicht, wenn es keinen Frieden mit meinem Ehepartner zu geben scheint, was auch immer, all diese Situationen in unserem Leben, wie können wir die als reine Freude sehen? Ist das möglich? Die Tatsache ist, das ist menschlich gesehen unmöglich. Das können wir nur in der Kraft Gottes, mit seiner Hilfe. Aber es gibt da noch was, das dürfen wir auf keinen Fall übersehen. Jakobus sagt hier nicht, wir sollen uns darüber freuen, sondern er sagt, dass wir diese Dinge für lauter Freude halten sollen. Das ist ein Unterschied. Ein großer Unterschied, und zwar ein Unterschied zwischen Gefühl und Willensentscheidung. Ja, zwischen unserem Denken und unserem Fühlen. Das Wort, das hier mit haltet übersetzt wird, kann auch bedeuten bewerten oder betrachten. Es geht also um eine Willensentscheidung. Jakobus und letztendlich Gott sagt uns, dass wir diese Situationen in unserem Leben, wir sollen uns nicht darüber freuen. Ja, das heißt, dass wir mit einem großen Grinsen durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Also, vielleicht können wir das. Aber bis zu dem Punkt sollen wir uns entscheiden, diese Dinge für lauter Freude zu betrachten, anzusehen, zu bewerten. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht um unsere Gefühle, sondern es geht darum, wie wir uns entscheiden, über diese Dinge zu denken. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie wir das tun können. Und Gott sei Dank geht der Text ja weiter, Vers 3. Da sehen wir nämlich, dass wir das Ziel unserer Schwierigkeiten verstehen sollen. Hier heißt es, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist, wie wir Schwierigkeiten als lauter Freude sehen können, indem wir verstehen, indem wir erkennen, welches Ziel Gott damit in unserem Leben verfolgt. Das Wort kennen kann man auch mit Wissen übersetzen. Das ist übrigens Bödets Predigt gewesen vor ein paar Wochen, als er in 1. Johannes 5 darüber gesprochen hat, welche Dinge wir wissen können in unsicheren Zeiten. Das ist das gleiche Wort. Wir dürfen wissen, dass aus der Bewährung oder Prüfung unseres Glaubens etwas Gutes entsteht, nämlich Ausharren. Ausharren ist das Ergebnis von Bewährung und Prüfung. Ausharren ist auch so ein biblisches Wort, das sehr bildhaft ist und das wir einfach erklären dürfen. Und zwar ist das zusammengesetzt, ich möchte euch nicht mit Griechisch langweilen, aber es ist einfach sehr interessant und ihr werdet es auch durchaus nachvollziehen können. Also hier, das Wort Ausharren ist eigentlich das Wort Hypo, was bedeutet unter, und Menno, was bedeutet bleiben, also darunter bleiben. Und ich hatte euch das vor einiger Zeit mal grafisch gezeigt und das mache ich jetzt nochmal. Ich möchte, dass ihr das in eurem Gedächtnis, in eurem inneren Auge einfach verankert. Und ich brauche jetzt mal den Simon. Okay, Simon, du versuchst mich jetzt mal runterzudrücken. Aber nicht so sehr, dass ich hier zusammenbreche, sondern... Weil du weißt, ich habe es mit drücken. Aber drück mich mal runter. Komm, fester. Ja. Genau, eigentlich brauchen wir zwei. Aber genau, ja, genau. Aber nicht ganz geschafft, ne? Du konntest mich nicht ganz runterdrücken, genau. Das ist, was Hypomeno bedeutet. Dass wir Druck erhalten, aber dass wir unter diesem Druck stehen bleiben. Nicht zusammenbrechen und auch nicht uns unter diesem Druck wegbewegen. Deswegen ist mir das wichtig, dass ihr dieses Bild vor Augen habt. Weil es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass es falsch wäre, sich unter diesem Druck wegzubewegen. Erkläre ich auch gleich noch, warum das so ist. Das ist, was dieses Wort bedeutet. Wir bleiben feststehen unter Druck in Schwierigkeiten. Wir sollen feststehen und vor allem sollen wir lernen, Gott zu vertrauen in solchen Situationen. Und jetzt habt ihr euch vielleicht seit Anfang dieser Predigt oder vielleicht schon seit Anfang des Gottesdienstes gefragt, warum hat Oliver eine Hantel mitgebracht? Und jetzt kommt die Auflösung. Also ich habe mir letztens ein paar Neugewichte zugelegt und habe diese Hantel mitgebracht. Eigentlich habe ich zwei, denn wir wollen ja ausgewogen bleiben, ja, und der rechte Arm soll nicht stärker werden als der linke. Aber das ist das, was ich so gebrauche. Einige von euch haben wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache. Und Krafttraining funktioniert so, dass ich gegen Widerstand arbeite. Ich arbeite gegen Widerstand. Und ich muss sagen, grundsätzlich habe ich Freude am Ergebnis meines Trainings. Aber gerade wenn ich mitten in so einem Satz bin und es wird besonders schwer, also mach das mal mit beiden Hanteln und dann so 10 Wiederholungen oder 12 Wiederholungen und das 5 Sätze. Es wird schwer und es wird unangenehm und die Muskeln schmerzen. Aber ich trainiere weiter. Und was bewirkt das Training? Dadurch, dass ich gegen diesen Widerstand arbeite, werden meine körperlichen Muskeln stärker. Also jetzt nicht in einem Riesenmaß offensichtlich, aber sie werden stärker. Und das ist das Bild, das ich hier gebrauchen möchte. Das ist genau das, was Prüfungen in unserem Leben bewirken, wenn wir ausharren unter diesen Prüfungen. Dann bewirken sie, dass wir geistlich stärker werden, dass wir mehr in der Lage sind, etwas auszuhalten, mehr gegen diesen Widerstand zu arbeiten beim nächsten Mal. Das ist einfach dieses Bild, das sagen auch viele der Kommentatoren, sagen, das ist genau die Sprache, die Jakobus hier verwendet. Und da ist einfach die Frage, wie ist das bei uns, wie ist das bei dir? Wie gehst du mit Schwierigkeiten in deinem Leben um? Also ich muss sagen, ich bin da auch noch nicht angekommen. Ich begrüße Schwierigkeiten, ja, wenn solche Nachrichten kommen, auch noch nicht auf die Art und Weise, wie Gott mir das hier in seinem Wort sagt. Aber ich verstehe, was er möchte und ich verstehe, was das Richtige ist und ich möchte darin wachsen. Und ich hoffe ja auch. Sind wir in der Lage, Schwierigkeiten und Leid in unserem Leben als Freude zu sehen, weil wir wissen, dass dadurch unser Glaubensmuskel wächst und dass wir dadurch stärker werden und mehr Druck aushalten können. Ich muss sagen, das finde ich jetzt schon etwas ermutigend. Aber so ganz begeistert bin ich immer noch nicht. Aber es geht noch weiter. Es gibt noch einen Vers hier. Und das ist der Vers 4. Hier geht es darum, dass wir erkennen, welchen Segen Schwierigkeiten in unserem Leben bringen. Das Ausharren, also ihr seht, dass es geht jetzt weiter mit dem Ausharren, ja, das eben gerade noch das Ziel war. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das Ziel. Das Ausharren unter Druck ist also gar nicht das letztendliche Ziel, warum Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt. Gott sei Dank. Sondern das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben in unserem Leben. Anstatt vollkommenes Werk könnte man auch sagen, ein perfektes Endergebnis. Und zwar das perfekte Endergebnis, dass wir vollkommen und vollendet sind. Damit ist übrigens nicht Sündlosigkeit gemeint. Ganz klar, das ist nicht gemeint. Wir haben diesseits der Ewigkeit haben wir eine Sündennatur. Wir werden nie sündlos sein, aber es ist geistliche Reife gemeint, darum geht es. Das Endergebnis ist eine zunehmende geistliche Reife. So reifen wir geistlich, indem wir unter Druck ausharren. Das ist Gottes Weg mit uns. Vollkommen und vollendet bedeutet also geistlich reif in allen Bereichen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel für Schwierigkeiten in unserem Leben. Und das finde ich wirklich motivierend. Dieses erklärte Ziel Gottes. Gut, wie gesagt, keiner von uns ist da schon angelangt und wir sind alle auf dem Weg dahin. Aber es ist wichtig, dass wir genau das tun, wozu Jakobus uns hier auffordert, indem wir über Anfechtungen und Schwierigkeiten in biblischer Weise denken. Nämlich als Gelegenheiten, um unsere Glaubensmuskeln anzustrengen und zu stärken und in geistlicher Reife zuzunehmen und zu wachsen. Bis zu dem Punkt, an dem wir in nichts Mangel haben. das bezieht sich, das ist keine materielle Bedeutung hier. Also nichts Mangel haben heißt nicht, dass ich alle Dinge habe in meinem Leben, sondern es geht um in nichts Mangel haben, bezieht sich auf geistliche Reife, dass ich geistlich keinen Mangel mehr habe, keine Unausgewogenheit, sondern in allen Bereichen eben vollendet bin. Das ist das Ziel. Vollkommen reif, damit es uns in keinem Bereich mangelt. Ich habe da eine ganz nette grafische Darstellung gefunden. Schwierigkeiten in unserem Leben, die in unser Leben kommen, ja. Da haben wir Schwierigkeiten und Anfechtungen. Dann geht es um Bewährung. Das sind also genau die Worte, die Jakobus hier verwendet. Also das ist übrigens, das soll ein Stück Kohle darstellen. Bewährung, das ist also diese Glaubensprüfung, das Feuer, das werden wir auch gleich noch in einem Bibelzitat sehen. Die Bewährung wiederum bewirkt Ausharren. Und das Ausharren hat ein vollkommenes Werk in unserem Leben. Ja, es wird ein Diamant daraus, das ist das Bild, das hier verwendet wird. Und gemeint ist geistliche Reife, wachsende geistliche Reife. Und genau das sind die Gründe, warum wir über Anfechtungen und Schwierigkeiten und Leid in unserem Leben anders denken sollen, als wir das tun würden, wenn wir den Herrn Jesus Christus nicht kennen würden. Weil wir das Ergebnis, das Endziel im Blick haben. Und weil wir wissen, dass alle Schwierigkeiten in unserem Leben dazu dienen, dass wir geistlich wachsen und reifen. Aber, ganz klar, das funktioniert natürlich nur, wenn wir bereit sind, auch unter diesen Schwierigkeiten zu bleiben, mit Gottes Hilfe. Und nicht versuchen, auf irgendwelche eigenen Wege uns diesen Schwierigkeiten zu entziehen, Wege zu finden, um darunter wegzukommen. Tatsache ist, das ist oft der Reflex, den wir haben. Aber wenn wir das tun, dann vergeuden wir Schwierigkeiten, dann vergeuden wir Gelegenheiten in unserem Leben. Besser ist es, wie im Krafttraining, sich dem Widerstand zu stellen und dann geistlich zu reifen, zu wachsen. Und genau das ist, was Jakobus uns hier zeigen möchte. Er möchte, dass wir in Bezug auf Schwierigkeiten in unserem Leben anders denken, dass wir sie geistlich anders einordnen, vor allem, dass wir sie als lauter Freude betrachten. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und das alles wird zu einem guten Ende führen, nämlich unserer geistlichen Reife. Am Schluss möchte ich ein Zitat von Petrus vorlesen, der kann das deutlich besser zusammenfassen, als ich das tue. Und zwar in 1. Petrus Kapitel 1, dürft ihr gerne nochmal aufschlagen, zwei Verse. 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Hier sagt Petrus genau im selben Zusammenhang: Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, Schwierigkeiten betrübt worden seid. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, hier das Bild, zum Lob und zur Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. So sollten wir es sehen, mit Gottes Hilfe. Beten wir zum Schluss. Wunderbarer Vater im Himmel, du